Hallo Maigi.
Hallo Nico.
Du brauchst heute nicht viel sagen. Ich habe dir versprochen, dass wir, mein Schulknarz übrigens, willkommen bei The Good Batch. Du brauchst heute nicht viel sagen. Ich habe dir versprochen, dass wir es heute kurz machen. Denn Maigi hat gerade wieder so ein bisschen so ein Tiefpunkt bei unserem Projekt, wo sie nicht so wirklich Lust hat, weiterzugucken. Und ich verstehe es auch, obwohl wir gerade in der letzten Folge gesagt haben, dass es bergauf geht und die The Clone Wars Folgen, die wir gerade schauen, immer besser werden. Was machen wir in The Good Batch, Maigi?
In The Good Batch schauen wir alles, was es zu Star Wars an Bewegtbildmaterial gibt, innerweltlich chronologisch durch, besprechen es und versuchen immer die vorbildlichen schönen Teile herauszuheben.
Anstatt drüber zu lästern.
Hervorzuheben.
Und wir versuchen uns zurückzuhalten beim Lästern. Manchmal muss es nun mal sein. Mit im Studio ist unser Hund Indy, der keine Meinung hat zu The Clone Wars, aber gerne unterm Tisch liegt oder hier im Kreis um Maigi rumläuft. Wahrscheinlich hört man ihn vielleicht auch nicht. Er ist auf jeden Fall da und sein Geist schwebt über uns. Jetzt legt er sich gerade auf seine Decke oder kämpft mit ihr. Das ist eventuell interessanter als das, was in dieser Serie passiert teilweise. Und wir fangen schon wieder an, gegen die Prämisse dieser Show anzugehen.
Dann versuchen wir doch einfach mal neutral zu sagen, was wir geschaut haben.
8 Folgen. Heute versuchen wir 8 Folgen in ungefähr so viele Minuten zu quetschen. Mal schauen, wie gut wir das schaffen. Wir wollen nämlich wirklich im Schnellverfahren durch ein paar Episoden durchgehen, die wir für relativ irrelevant halten, die man nicht geguckt haben muss. Und das sind die Episoden Staffel 3, Folge 21 bis Staffel 4, Folge 6. Also wir sind jetzt dann auch endlich mal in Staffel 4.
Genau.
Ist das nicht gut?
Ist es? Okay.
Ich glaube schon.
Ja.
Und es sind auch zum Teil Arcs, also Mehrteiler, zwei Zweiteiler, ein Dreiteiler und eine für sich stehende Folge. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Komm, lass uns direkt loslegen, damit wir das hinter uns bringen. Wie gesagt, wir wollen es nicht schlecht reden. Deswegen sagen wir über Folgen, die wir für belanglos halten, einfach jetzt nicht besonders viel. Wir beschreiben nur, was passiert und sagen ein, zwei Dinge, die uns gefallen, oder?
Ja. Folge 21 und Folge 22 von Staffel 3 sind Padawan Lost und Wookie Hunt. Und da geht es darum, dass eine Gruppe von Trandoshanern Leute auf einem Dschungelplaneten aussetzt, um sie dann zu jagen. Und das machen sie am liebsten mit Jedi Padawan. Das trifft auch Ahsoka. Dann findet sie dort auf dem Dschungelplaneten eine Reihe von anderen Padawanen, die es geschafft haben zu überleben, während die Trandoshaner von ihren Schiffen aus Jagd auf sie machen. Es ist alles ziemlich traurig. Eine von den anderen Padawanen stirbt auch, aber Ahsoka ist tough.
Du wirkst so gelangweilt. Es tut mir echt leid. Ahsoka lernt in der Folge ein bisschen Anführerin zu werden. Sie führt die anderen hier die Padawane an. Wir sehen, vielleicht ist das noch wichtig, wir fangen gerade so ein bisschen an, Mitte der Serie alte Figuren umzubringen aus den Prequels. Letztes Mal Even Piell. Innerhalb dieses 8-Teilers sozusagen stirbt auch noch ein Episode 1 Charakter. Und dafür fangen wir an, Original-Trilogie-Charaktere einzuführen. Und das ist Chewie.
Ja, denn Trandoshaner sind traditionellerweise ja auch Leute, die Wookies jagen. Das ist so eine große Feindschaft im Star Wars-Universum. Und dann deswegen landet Chewie auch in der Situation.
Wer es jetzt nicht, weil wer jetzt wirklich nur Star Wars kennt aus unserem Podcast, was ich sehr unwahrscheinlich finde, aber Chewbacca der Wookie ist halt eine der ikonischsten Star Wars Figuren. Der designt nach dem Hund von George Lucas, der Sidekick von Han Solo, und das ist sein erster chronologischer Auftritt. Ja, der taucht da auf, weil er von Trandoshanern gefangen genommen wurde, und dann hilft er Ahsoka bei dem Kampf gegen diese, ja, nicht Sklavenhalter, sondern Großwildjäger, Sportjäger. Sie fangen intelligente Spezies in der Galaxis ein, werfen sie auf diesen Dschungelmond ab, so Predators-mäßig, und jagen sie dann da und wollen dann Trophäen aus ihnen machen und sie an die Wand hängen. Und ab dem Moment, wo Ahsoka sich dann wehrt und einen von den Trandoshanern umbringt, will dessen Vater sich auch noch an ihr rächen.
Dann wird es persönlich.
Dann gibt es einen großen Showdown auf deren Orbitalplattform und am Ende stürzen die Trandoshaner alle in den Tod, weil dann noch eine Wookiee-Kavallerie kommt, um Chewie und die anderen zu retten. Währenddessen ist Anakin sehr besorgt, was aus einer Padawan wurde. Sie waren ja eigentlich auf Felucia und haben da einen Angriff gegen die Separatisten angeführt, und dabei ist sie dann abhanden gekommen und von diesen Trandoshanern entführt worden, die da zufällig rumhingen. Trandoshaner sind große Echsenwesen, deren Arme und Beine nachwachsen können. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Haben wir es kurz gesagt? Das sind große Echsenwesen, die aussehen wie Silurianer aus Doctor Who, weil das die ursprünglichen Masken waren, die sie benutzt haben in Episode 4.
Ja, Und sie haben einen Kodex, der ihnen sagt, dass Jagd das Wichtigste ist und dass man Punkte sammelt in seinem Leben, die dann irgendwann von einer großen Jägerin bewertet werden. Das wird, glaube ich, nur kurz irgendwie angerissen, dass Jagd für sie das Wichtigste ist. Aber das ist etwas, was sich über mehrere Iterationen des Kanons gehalten hat.
Ja, ich glaube aber, das kam zuerst in Espeltor vor, oder? Mit den Punkten. Ich hatte das vorher nicht auf dem Zettel, dass sie...
Ich erinnere mich aus irgendeinem Roman raus. Ich weiß nicht, was als erstes war. Ja, was ich über die Folgen sagen kann, was positiv ist, ist unter anderem, dass dieser Dschungel sehr hübsch ist. Also man sieht einen deutlichen Fortschritt und der wird dann mit Staffel 4, die jetzt anschließt an diesen Zweiteiler, noch krasser, wie sich die Darstellung der Umgebung verändert hat. In der ersten Staffel haben wir noch drüber geredet, dass es einfach leere Flächen sind, auf denen eine Textur sich wiederholt. Und hier haben wir schon richtig viele Details und ganz viele Pflanzen, die auch interagieren mit Leuten, die dagegen laufen.
Genau, es ist auch ganz toll beleuchtet. Die Kamerafahrten sind gut, es ist schön animiert, es macht Spaß, es zu gucken. Aber es passiert in diesen 45 Minuten zu wenig, um das zu füllen. Und natürlich ist es toll, Chewie zu sehen. Wenn Chewie ankommt, gibt es auch ein kurzen Cue von der Star-Wars-Musik. Da merkt man, jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wo es ein bisschen heimeliger wird. Aber gucken braucht man das an. Also gut, wenn man ein bisschen mehr Charakterentwicklung von Ahsoka sehen möchte, kann man sich diesen Zweiteiler geben. Aber das war's auch schon. Das ist aber mehr, als dass das nächste zu bieten hat. Die ersten drei Folgen, Staffel 4, steigt wieder mit so einem großen Kriegsdrama ein. Und es ist eigentlich ein Plot, der sich immer wieder wiederholt in The Clone Wars. Separatisten sorgen für Unruhe auf einem Planeten, lösen dort einen kleineren Konflikt aus, wo dann Stellvertreter-Armeen gegeneinander antreten, die unterstützt werden von den Kampfdruiden der Separatisten. In dem Fall ist es Mon Calamari, der Heimatplanet der Mon Calamari.
Mit den großen Fischaugen und einem Welsgesicht.
Ja, da kommt Admiral Akbar her, genau.
Mit der Falle.
Genau, wenn ihr nur das Meme kennt, It's a Trap, das ist Admiral Akbar. Und wir sehen diesen Planeten jetzt zum ersten Mal, glaube ich, animiert, also in der 3D-Version. Er kam auch schon in der 2D-Version in Clone Wars vor. Und da hatten wir quasi das gleiche schon mal. Das ist ein Remake von einem Plot aus der 2D-Serie, der halt einfach nur ist Unterwasserkampf. Das heißt, wir haben Kit Fisto wieder da, wie in der 2D-Serie. Der hilft den Mon Calamari gegen ihre Feinde anzutreten. Und das sind die Quarren. Schon sehr früh gesetzt im Kanon, dass die beide sich Mon Calamari teilen. Quarren haben wir zuerst mal gesehen in der Jedi-Gitter im Palast von Jabba. Das sind Leute, die haben einfach ein Quallengesicht oder so ein Tintenfischgesicht. Eigentlich haben sie einen Tintenfisch auf dem Hals. Das ist alles,
ja,
ne?
Also sie haben vier Tentakel und einen kleinen Schnabel, der sich dazwischen versteckt.
Genau,
und so einen großen Blobkopf dahinter.
Und irgendwer hat gesagt, die sehen aquatisch aus, die Mon Calamari sind aquatisch, die kommen vom gleichen Planeten, die teilen sich den, die haben öfter mal Stress. In dem Fall wird der ausgelöst durch die Ermordung des Premierministers, nee, des Königs, der Mon Calamari. Und das wird dann den Quarren in die Schuhe geschoben. Und sie waren es dann auch. Und die haben das halt auf Druck der Separatisten, haben den umgebracht, um eine Revolution auszulösen und die Mon Calamari vom Thron zu jagen. Und dann gibt's einen jungen Thronführer, Thronfolger, wollte ich sagen, der dann von den Jedi beschützt werden muss, damit er nicht einem Attentat zum Opfer fällt. Da sind Anakin da, Kit Fisto, also der Rastafari-Jedi. Amidala ist da und Jar Jar kommt irgendwann noch dazu mit einer Kavallerie von Gungans, die dann auf Seiten der Republik eingreifen in diesen Konflikt. Aber letztendlich sind es halt drei Folgen mit ganz viel Piu-Piu unter Wasser und Klonen gegen Droiden. Das Einzige, was neu ist, ist halt, dass die Animationen anders sind, weil es unter Wasser ist.
Und sie sind auch gar nicht so viel anders. Also das Wasser behindert eigentlich niemanden wirklich. Nee. Außer, dass Padme zwischendurch einmal droht zu ertrinken, weil jemand ein Loch in ihren Helm gemacht hat.
Ja, es gibt dann viel hin und her, wer entführt wen, wer bedroht wen, wohin muss man den Prinzen bringen, damit er gerettet werden kann, welche Superwaffe kommt ins Spiel, welche Fraktion greift noch ein. Im Endeffekt ist da nichts Wichtiges dabei, außer halt wirklich diesen Schauplatz zu etablieren. Und natürlich wird ein neuer Charakter etabliert, nämlich Admiral, da noch Captain Akbar. Den sehen wir hier jetzt zum ersten Mal als Vertrauten dieses jungen Thronfolgers. Und er ist auch schon so, wie er später ist. Ne? Er ist pragmatisch, er ist fähig, er ist kurz angebunden.
Er trägt Weiß.
Wir erkennen ihn wieder. Wir freuen uns, dass er da ist. Also wenn man ihn kennt. Wenn man ihn nicht kennt, ist das halt ein Typ. Also dann würde man ihn sich, glaube ich, nicht merken. Er hat halt in diesem Fall so die Rolle von so einem Gurney aus Dune, würde ich sagen. Ja. Beschützt halt den Thronfolger und versucht, ihn gut dastehen zu lassen. Ansonsten, was ist noch bemerkenswert an der Folge? Wir sehen die Gebäude auf Mon Calamari, dass die im Grunde aussehen wie die Raumschiffe, die Mon Calamari-Kreuzer, die einfach nur vertikal hingestellt wurden. Und es gibt ein schönes Finale. Der Handlanger der Separatisten ist in diesem Fall ein Haifischwesen. Ich weiß nicht, wie die Spezies heißt. Aber die haben ja immer so einen General, der ein bisschen monströs designt ist. In dem Fall ist es ein Haifischmensch, der auch mit seinem Gebiss angreift und die einzelnen Mon Calamari durch die Gegend jagt und zerfleischt. Unser Hund ist sehr unruhig. Und dann gibt es eine schöne Hommage am Ende, als unser Thronfolger tatsächlich dann zum Mann reift und diesen Kampf aufnimmt gegen diesen Haifischgeneral. Und dann hat er irgendein Device an seinem Kragen, das explodieren wird, wenn man es trifft. Ja, so wie in Jaws, wie der weiße Hai dann so eine Propangasflasche im Maul hatte, auf die dann Roy Scheider schießen musste. Und das ist wirklich, die Musik setzt ein, die John Williams, der weiße Hai-Musik. Wir sehen den Prinzen anlegen über sein Scharfschützengewehr. Und dann jagt er den Haifischmann in die Luft und am Ende fällt noch sein Kopf durchs Bild. Es ist ziemlich gruselig und brutal. Aber ich habe laut gelacht. Ich habe mich sehr gefreut über diese Hommage. Und das waren da der Dreiteiler. Water War, Gungan Attack und Prisoners. Prisoners heißt die dritte Folge, weil sie tatsächlich am Anfang gefangen werden und dann wieder entkommen müssen. Das ist sehr nichtssagend, dieser Folge.
Es gibt eine weitere Version von Wir haben etwas gebaut, mit dem wir Jedi festhalten können und foltern, während wir sie befragen. Diesmal sind es Quallen.
Stimmt, ja. Große, hast du noch was zu sagen Quallen zu diesem Dreiteiler?
Also ich mag eigentlich Unterwasserszenarien sehr, weil unter Wasser schön ist, aber unter Wasser ist hier einfach, die Leute bewegen sich recht schwerelos von einem grauen Backdrop. Meistens, aber es gibt ein paar Situationen, wo es ganz cool ist, wenn ungewöhnlichere Kreaturen eingesetzt werden, wie zum Beispiel gefährliche Quallen, Cyberquallen mehr oder weniger. Mhm. Die sind creepy, wenn auf einmal ein Schwarm von denen auftaucht und alles, was sie berührt, geht kaputt. Und ein paar von den Animationen. Die Sache ist, dass den Clone Wars-Figuren eigentlich immer schon richtiger Umgang mit Schwerkraft gefehlt hat. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es so viele Jedi gibt, denen das eh scheißegal ist.
Ja.
Sodass es gar nicht so viel Unterschied macht, wie die Leute sich bewegen, ob sie jetzt im Wasser hängen oder irgendwo rumstehen und dann schwerelos durch die Gegend joggen.
Ich glaube, sie wollten halt mal testen, ob sie es unter Wasser hinkriegen und sie haben es dann wieder auf eine günstige Art und Weise gemacht, wo du halt wirklich immer nur diesen, wie du sagst, graublauen Backdrop hast und sie stehen jetzt nicht in Korallenriffen oder sowas. Es sieht nicht aus wie in Finding Nemo. Nee.
Es gibt ein paar Szenen mit so einem Kelpwald oder so etwas, wo Leute sich dann drin verstecken, aber keine hübsche Korallenwelt unter Wasser.
Die nächste Folge ist Shadow Warrior und ich weiß nicht, warum die nicht Gungan Attack heißt, denn da geht's um die Gungans. Wir sind wieder auf Naboo und auch hier machen die Separatisten das Übliche. Count Dooku und General Grievous sind da und sie haben die Gungans infiltriert, damit die sich gegen die Naboo wenden. Also den Pakt aus Episode 1 wieder brechen. Und dafür haben sie so eine Art Großvisier dahin geschickt, der den Boss, also den König der Gungans unter seiner Kontrolle hat. In dem Fall ist der Boss nicht mehr Boss Nass aus dem Film, sondern es gibt einen neuen Boss, dessen Namen ich vergessen habe, nenne ich einfach der Boss. Er sieht jetzt tatsächlich aus wie ein Gungan, während Boss Nass ja ein anderes Design hatte, weil Boss Nass nicht die gleiche Spezies ist wie die Gungans. Das ist eine Subspezies. Die ursprüngliche Spezies, die die Stadt begründet hat. Ja.
Ich dachte, er wäre einfach nur übergewichtig.
Nee, er ist eine andere Spezies. Es wurde gesetzt. Und jetzt ist wohl zum König ein normaler Gungan gewählt. Und der, da wird relativ schnell klar, hier dieser Visier-Typ ist ein Verräter, der im Auftrag von Dooku arbeitet. Anakin enttarnt ihn und der flieht. Und dann bricht aber der König erstmal zusammen und ist bewusstlos. Und dann heißt es aber, wir brauchen ihn aber, um mit General Grievous drüber zu reden, was hier jetzt eigentlich weiter jetzt geht mit unserem Bündnis. Der muss mit dem klären, dass wir das nicht mehr haben wollen. Aber der ist halt eben nicht ansprechbar. Und dann fällt ihnen auf, Jar Jar sieht genauso aus und klingt genauso. Und wenn man eben diese Mütze aufsetzt, also kann seine Stimme tiefer stellen, ja, dann geht der als der Boss durch. Also ist dieser ganze Witz dieser Folge, dass Jar Jar mit General Grievous verhandeln muss und dann auch zu ihm an den Verhandlungstisch gesetzt wird und da ins Schwitzen gerät. Das führt aber nirgendwo hin. Also das ist eine witzige Szene, ne? Und dann fliegt das auch schon wieder auf. Währenddessen verfolgt Anakin diesen Visier bis hin zu Count Dooku. Dann bringt Count Dooku den Handlanger natürlich sofort wieder um, weil er es immer so macht. Und überwältigt Anakin, nimmt ihn gefangen. Gleichzeitig versuchen die Gungans dann gegen Grievous vorzugehen, nachdem der die Scharade durchschaut hat. Und da gibt's einen ziemlich coolen Kampf von General Tarples, den wir aus Episode 1 kennen. Das war der dritte benannte Gungan in dem Film. Mhm. Und ein paar von seinen Soldaten gegen Grievous. Und dann besiegen die den tatsächlich. Ja, also die hauen dem mal eben seine Lichtschwerter aus der Hand und können den überwältigen und verstümmeln.
Die pinnen ihn am Boden fest.
Ja, also sie kriegen das hin, was die Jedi lange nicht geschafft haben. Was ich ganz cool finde, um zu zeigen, dass die Gungans halt auch was drauf haben. Allerdings stirbt dabei der General und damit haben wir eine weitere Figur aus Episode 1 verloren. Und leider bringt das auch nichts, weil Anakin ja gefangen genommen wurde und die einzige Lösung ist dann Gefangenenaustausch, Anakin gegen Grievous. Die beiden werden dann vorbeigeführt, Anakin ist bewusstlos, sodass er Grievous schon wieder nicht gesehen hat. Ja. Der wird immer fragen, sag mal, dieser Obi-Wan, dieser Grievous, wie sieht denn der aus? Ja, pf, schwer zu beschreiben, musst du selber sehen. Warte mal, bist du, irgendwann siehst du den auch mal. Die sehen sich ja nämlich erst in Episode 3 und sagen das ja dann auch. Hey, ich habe mich dich ganz anders vorgestellt. Ja, wie fandst du die Folge?
Ja, ohne große Konsequenzen. Ich mochte eben wieder Jar Jar Binks in einer Situation, für die er nicht gedacht ist.
Mhm, genau.
Funktioniert in der Serie ja deutlich besser, als er das in dem Kinofilm tat. Und diese Königsmütze ist einfach, also es sieht aus, dann es macht aus dem Gesicht von einem Gungan mehr oder weniger so ein Einsiedlerkrebs, der mit seinen Stielaugen aus dieser Mütze rausguckt, etwas entsetzt. Das ist ein großartiges Design.
Du hast recht, das steht denen besser als dem Boss Nass, finde ich.
Ja. Und wie er da drin sitzt und vor sich hin und versucht irgendwie diese Rolle durchzuhalten, was natürlich auf Dauer nicht geht. Das war knuffig.
Allein deswegen ist das für mich die beste von diesen 8 Folgen. Ich fand das wirklich lustig. Also ich finde, Jar Jar funktioniert in dieser Serie deutlich besser, als er in den Filmen funktioniert. Und auch die Droiden ziehen besser. Die nächsten beiden Folgen sind nämlich Droidenfolgen.
Warte, heißt das Shadow Warrior, die Folge, weil es eine Anlehnung in Akira Kurosawas Der Schatten des Kriegers ist, wo sie auch einen Doppelgänger von einem Feldherrn einsetzen müssen?
Wahrscheinlich der Film Shadow Warrior in den USA und deswegen ist es genau, ja, okay. Mhm. Siehst du, da hast du wieder Wissen über Japan-Kino, was mir fehlte. Das ist dann wieder einer von denen, wir klauen bei Kurosawa Folgen.
Okay. Aber sehr, sehr, sehr lose.
Ja, ich habe den nicht, wie du weißt, nicht gesehen. Ich habe fast keinen Kurosawa gesehen.
Deswegen. Der heißt, wie heißt der auf Deutsch? Also Schatten des Kriegers. Ich bin mir nicht sicher, dass er so auf Deutsch heißt.
Ist ja auch egal. Ja. Irgendwer wird uns das wahrscheinlich noch auf Patreon oder in den Kommentaren sagen.
Aber ich habe ihn gesehen.
Dieser Podcast läuft ja zuerst immer auf Patreon für ein paar Wochen und dann kommt er in den öffentlichen Bereich. Kommentare sind sinnvoller auf Patreon, weil fast niemand Podcasts kommentiert. Mhm. Was ein bisschen schade ist, ne? Man wünscht sich ja immer ein bisschen Feedback. Zu dieser Folge wird das Feedback wahrscheinlich sein, ihr seid ganz schön hastig, aber das ist ja auch der Plan heute. Wir versuchen den Mittelteil von The Clone Wars ein bisschen durchzuprügeln. Auch weil ich Maggie sonst nicht dazu kriege, darüber zu reden, weil sie doch ein bisschen genervt war, muss ich zugeben.
Also, sagen wir mal so, wir haben auch sehr, sehr, sehr viel zu tun zurzeit. Und dann lass uns jetzt nochmal hinsetzen und eine Dreiviertelstunde über Clone Wars Folgen reden.
Hey, wir gehen jetzt 20 Minuten drüber, wir schaffen das. Ne? Okay. Die letzten beiden Folgen, über die wir heute reden, sind Zweiteiler. Es geht um 3PO und R2. Die brechen auf zu einer humanitären, nenne ich es mal, Mission, auch wenn es um Aliens geht, zu den Alina. Ne?
Ja.
Das sind die kleinen Blauen, die nicht Gemeinsprache sprechen könnten, Piranha-gesichtigen Aliens. Wir haben einen davon gesehen, Episode 1, wie er beim Podracing teilnimmt. Einer ist in The Force Unleashed, ein durchgeteilter Jedi-Meister. Und ansonsten treten die, glaube ich, nicht prominent auf. Nur so als Figuren im Hintergrund. Aber es ist ein niedliches Volk.
Ja, und sie sind kurioserweise später gesetzt als die Touristen der Galaxis. Also wir sehen hier, dass sie auf ihrem Planeten nicht besonders toll, also nicht luxuriös leben. Und es wurde dann später gesetzt, dass sie deswegen sehr gerne woanders hinreisen.
Ah, okay. Sie wirken aber eher wie so Hinterwäldler, die nie von ihrem Planeten runterkommen. So Ewok-mäßig eher in dieser Folge. Aber das ergibt ja keinen Sinn, wenn sie auch Podracing machen.
Ja. Also Alina sprechen keine Gemeinsprache. Deswegen braucht man Protokolldroiden, die das übersetzen. Genau. Deswegen ist C3PO da. Und es muss ganz viel repariert werden, denn es gibt Erdbeben auf dem Planeten. Und deswegen ist R2 unter anderem mit dabei.
Und die Mission führt Captain Wolf? Oder ist es Lieutenant Wolf? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, es ist Commander.
Colonel? Commander? Commander Wolf?
Ich glaube, es ist Commander Wolf.
Okay, ich weiß auch nicht, was höher ist, ehrlich gesagt.
Commander ist höher als Captain.
Commander ist höher als Captain, okay.
Glaube ich.
Ich habe keinen Schimmer. Star Trek ist andersrum.
Das hängt davon ab.
Eine ist die Funktion Captains, andere ist der Rang.
Ja, es ist tatsächlich klar. Der Unterschied, ob du bei der Army oder bei der Navy bist.
Ja, okay. Ja, jedenfalls, Wolf ist einer von den Klonen, die man sich merken muss. Denn er wird noch in mehreren Serien vorkommen. Ist ein einäugiger Klon, also ein Auge ist blind, er hat eine Narbe drüber und er hat einen Wolf als sein Emblem auf seinem Helm. Das liegt daran, dass Dave Filoni Wölfe so sehr liebt, dass er sie überall einbaut. Das ist sozusagen sein Stand-in-Charakter bei den Klonen. Mm. Und Wolf ist grumpy, ja. Er hasst diese beiden Druiden, er hat keine Lust, die mitzuschleifen. Er ist auch total genervt von diesem Auftrag, wo man mit diesen blauen Witzfiguren reden muss. Aber er muss mit ihnen reden, weil es ein Erdbeben gab und da offenbar 100.000 Wesen gestorben sind oder mehr. Und jetzt muss die Republik da Aufbauhilfe betreiben. Und 3PO und R2 finden dann zufällig raus, woher das Erdbeben kam, was das ausgelöst hat. Sie fallen nämlich in ein Loch.
Ja, also die Alina machen sie auch aufmerksam darauf. Also eigentlich sagen die denen mehr oder weniger, ey, wir wissen eigentlich, woher diese ganzen Sachen kommen. Guck mal, hier ist ein Loch. Da ist eine Scheibe, eine große, die liegt ein bisschen neben dem Loch. Und dann fallen die Druiden rein und finden eine unterirdische Welt.
Und da sind Baumwesen und die sagen ihnen, wir mögen die Alina nicht, weil wir können ihre Luft nicht atmen und sie können unsere nicht atmen und wir müssen getrennt bleiben. Und geht mal da hinten zu dieser mysteriösen Frau, die sagt euch dann noch Näheres. Und da ist dann eine mysteriöse Frau, ein anderes Alien-Design, und die stellt ihnen ein Rätsel.
Und die Antwort auf das Rätsel ist ein Fluss. Und da müssen sie das richtige Symbol auf dem Boden raussuchen, weil da ist ein Symbol mit einem Berg und ein Symbol mit Feuer und ein Symbol mit einem Fluss.
Es ist ein sehr simples Computerspielrätsel. Es ist auch wirklich unglaublich einfach. Es gibt keine andere Lösung als Fluss, ja. Es ist so offensichtlich. Es wird, glaube ich, dreimal gesagt, das Rätsel. 3PO wiederholt es dann nochmal.
Stimmt.
Und denkt da stundenlang gefühlt drüber nach, während R2 das halt einfach löst. Es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, dem zuzuschauen.
Mhm.
Und das sorgt dafür, dass sie wieder an die Oberfläche gespült werden, wenn sie das ausgelöst haben. Und dann kommen sie auch auf die Lösung, wir wollen nicht, dass sich die Atmosphären vermischen, also machen wir den Stöpsel wieder drauf, der hier verschoben wurde durch das Erdbeben, oder wurde das?
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es ein Erdbeben, das hat dieses Loch geöffnet.
Oder haben die Alina ein Loch rumgespielt? Man soll nicht an Löchern rumspielen, ohne gefragt zu werden.
Nein, also es war wohl ein normales Erdbeben, das diesen Zugang geöffnet hat. Und danach haben die Leute unter der Erde zusätzliche weitere Beben ausgelöst, um den Leuten oben zu sagen, sie sollen das wieder zumachen. Das ist quasi wie wenn du mit dem Besen unten von unten an die Decke klopfst, um deinen Nachbarn oben zu sagen, dass sie endlich mal leiser machen sollen.
Ich würde lieber einen Astromech-Droiden vorbeischicken jedes Mal.
Naja, sie haben ja Erdbeben genutzt.
Ja.
Und also die Nachbarn von oben würden dann den Astromech-Droiden vorbeischicken, um dich zu fragen, was dein Problem ist.
Also bis auf dieses Rätsel fand ich die Folge ganz niedlich, vor allem, weil es halt diese kindgerechte Perspektive einnimmt die ganze Zeit, die Alina, die Druiden, der genervte Klon, der Erwachsene, der von den Kindern genervt ist, das hat mir Spaß gemacht, fand ich eine von den besseren Folgen, die wir jetzt geschaut haben, aber es ist leider ein Zweiteiler, es geht in der zweiten Folge über die auch mit den Druiden mitreist und was passiert denn da, Maggie?
In Nomad Droids sind die Druiden am Anfang auf dem Schiff von Adigallia.
Wolf schiebt sie dann Adigallia, das ist die Lappen-Jedi. Ja.
Das ist die Jedi mit dieser Mütze, aus der weiße Tentakel raus.
Genau, ja.
Ich dachte eine Weile, das wäre einfach ihr Kopf, aber sie ist ein Mensch, sie trägt nur eine komische Mütze.
Sagst du jedes Mal, wenn wir den Namen sagen.
Ja.
Es gibt einfach nicht mehr über diesen Charakter zu sagen.
Sie ist
Charakter
da.
Charakter ist auch weit schon zu viel gesagt. Das ist ein Design.
Ja, dann wird das Schiff überfallen von Separatisten.
Von Grievous.
Ja, und Grievous nimmt Adigallia tatsächlich auch gefangen.
Genau, also die Druiden müssen fliehen, aber die Rettungskapseln sind voll, also machen sie was? Sie klauen einen...
Sie klauen einen Y-Wing, der ist aber dann auch nicht mehr ganz fit, beziehungsweise R2 steuert sie durch das Gefecht durch und schießt noch ein paar andere Leute ab, dann kriegen sie selber was ab, dann müssen sie notlanden mit dem Y-Wing, beziehungsweise stürzen ab und sind auf einem Planeten gelandet, wo die Einwohner Humanoide sind, aber sie sind winzig, sie sind nur so 20 Zentimeter groß. Dann nehmen die beiden Druiden gefangen und pinnen sie mit Seilen am Boden fest.
Ja, und das ist die Gullivers Reisenfolge und es wird noch mehr Stationen geben. Sie sind dann sie sind bei drei Parteien, es dauert immer nur 5 Minuten. Ich habe Gullivers Reisen nie gelesen, muss man zu sagen. Ich habe auch von den Verfilmungen kaum was gesehen. Soweit ich weiß, wird immer nur ein Teil des Buchs verfilmt, weil es ja unglaublich viele Stationen sind, die Gulliver da durchmacht. Und das Buch ist jetzt 300 Jahre alt. Ich glaube auch nicht, dass man da noch so viel mitnehmen kann. Also nichts gegen klassische Literatur, aber es ist doch schon ein bisschen weit weg vom modernen Verständnis. Aber trotzdem wird es oft zitiert, so auch in dieser Folge. Und dann kommt der Anführer von diesen Zwerg-Aliens um die Ecke. Das ist ein pompöses Arschloch, das offenbar ihr Diktator ist.
Ja.
Und dann schubst C3PO R2 und R2 fällt auf den drauf. Und dann kleben die Überreste von diesem Diktator die ganze restliche Folge auf R2s Chassis.
Also es ist einfach ein großer, zerschmierter, grünblauer Fleck, nachdem er auf ein großes, schmieriges, grünblaues Alien, also groß im Verhältnis zu den anderen, ein dickes, grünblaues,
so Fußball
klein Alien gefallen ist und es zermatscht hat. Und dann beschließen sie, okay, damit haben wir jetzt unseren Beitrag geleistet. C3PO sagt, gut, jetzt müsst ihr Anführer wählen, hier sind Moment, zum Beispiel drei.
Die kleinen Aliens freuen sich ja erstmal total. Ja. Erstmal, die haben ja furchtbar Angst vor dem Dicken. Und jetzt, wo der tot ist, denken wir erstmal, oh scheiße, jetzt haben sie Mist gebaut. Aber nee, die feiern das total. Hey, ihr habt uns befreit. Jetzt müssen wir dem nicht mehr die ganze Zeit folgen.
Und dann sagt C3PO, gut, jetzt regelt ihr das anders. Ihr wählt jetzt jemanden, der euch sagt, was ihr tun sollt. Nehmen wir doch einfach diese drei Leute als Beispiel. Und jetzt können die jeweils sagen, warum ihr sie wählen sollt. Und dann entscheidet ihr. Ihr seid jetzt eine Demokratie. Lebt damit. Tschüss.
Ja, und dann bestimmen die. Also erklärt sich einer zum Sieger. Und die anderen sagen, nö, ich hätte doch genauso viele Stimmen. Da fliegen die aber schon weg und blasen die mit ihren Triebwerken von den Beinen. Ich weiß nicht, ob die das überleben. Ich glaube, die sind nur benommen. Es sind ja auch nur irgendwie eine Handvoll Leute, ja, die dann sich gerade drum streiten, wer sie anführen soll in Zukunft. Aber während sie dann wieder abziehen, richten sie noch mehr Schaden an. Und ich habe mich dann in dem Moment gefragt, ist das eine Metapher für amerikanische Außenpolitik?
Ja, Nico drehte sich zu mir um wirklich und sagte, ist das eine Metapher für das, was die Amerikaner tun?
Ich meine, sie kommen dahin, bringen den Diktator um, ja, sagen so, hier ist Demokratie, viel Spaß damit, ignorieren die Konsequenzen und während sie dann sozusagen abmarschieren, richten sie noch mehr Schaden an. Das ist doch irgendwie schon...
Schon, ja.
Das würde zu George Lucas' Gedankenwelt passen, glaube ich.
Und es ist auch ungefähr so subtil wie die meisten Sachen.
Ich weiß nicht, was die Metapher in Gullivers Reisen war, aber das könnt ihr uns ja auch in den Kommentaren sagen. Aber das ist nur Station 1. Station 2 ist dann nicht mehr wirklich Gullivers Reisen, glaube ich, sondern das ist dann Zauberer von Oz. Wir kommen zu anderen Aliens, die werden von einem riesigen magischen Hologrammkopf kontrolliert, der ihm sagt, was sie tun sollen. Und da kommt ganz schnell raus, das sind drei Pit-Droids, die hinter den Kulissen dieses Hologramm steuern und es als Gott ausgeben. Und R2 entdeckt das, löst damit aber auch aus, dass die Aliens das entdecken und dann sofort alles in die Luft jagen. Und es gibt eine Kettenreaktion, eine Explosion, die so gewaltig ist, die hört einfach nicht wieder auf. Ja, nur weil sie einen Schaltpult zerschießen, fliegt der halbe Planet in die Luft. Und müssen die beiden wieder fliehen. Dann merken sie, ihre Batterien sind leer, stranden unter irgendeinem Pilz. Dann kommen immerhin Weequay-Piraten und nehmen sie gefangen. Wir sehen dann, auf dem Schiff der Weequay-Piraten werden sie in eine Arena geworfen und sollen da gegen andere Droiden kämpfen. Dem entgehen sie aber, weil das Weequay-Piratenschiff von Separatisten gekapert wird. Die Weequay-Piraten sterben alle und alle Droiden kommen an Bord des Separatistenschiffs, das übrigens zufälligerweise das Schiff von General Grievous ist.
Dann gibt's tatsächlich eine lustige Szene, wo sie sagen, was seid denn ihr denn für Droiden? Wir sind... Und dann überlegen sie, wir dürfen nicht sagen, dass wir von dem Jedi-Schiff sind, sonst passiert etwas Schlimmes. Sie sagen so, wir waren bei den Piraten. Ihr seid Piratendroiden. Ja, na dann. Werdet ihr trotzdem eingeschmolzen. Ja.
Aber dann werden sie von dem einen Schmelzen natürlich bewahrt, weil in dem Moment das Schiff von Plo Koon das Schiff von General Grievous angreift, Adigalia befreit und die Droiden halt so aus Versehen nebenbei mitrettet.
Ja, die und kommen dann auch angelaufen, alle gucken etwas verwirrt, wo sie herkommen, aber...
Eigentlich interessiert es keinen, wo sie herkommen. Das ist nämlich das, was ich in der Folge gut finde. Also ich finde sie total wirr, überladen und hektisch, aber die Perspektive der Droiden, wo du merkst, allen anderen sind sie total egal. Ja, das Hintergrundrauschen des Krieges, der hier als Alltag gezeigt wird. Es passieren einfach Dinge, die immer wieder passieren. Oh, General Grievous greift unser Schiff an. Wir müssen in die Rettungskapseln. Ah, unser Schiff greift General Grievous Schiff an. Wir befreien diese Jedi. Und es ist inzwischen so Standard geworden. Ich finde, das ist halt schon ein augenzwinkernder Kommentar auf den üblichen Plot dieser Serie. Und es aus der Perspektive zu sehen, ist tatsächlich erfrischend. Kann man sich mal geben. Also die Gungan-Folge und die beiden Druiden-Folgen fand ich jetzt tatsächlich besser als den Kriegsdreiteiler auf Mon Calamari.
Ja, da stimme ich zu. Vor allen Dingen der Kriegsdreiteiler auf Mon Calamari war, es passieren immer die gleichen Dinge, aber ernst gemeint.
Mhm.
Also wie bei vielen von diesen Mehrteilern ist es so ein zyklisches Ding, wo einfach jede Seite neue Waffen auffährt und dann wieder die gleichen Situationen entstehen, die man alle schon kennt. Und diese Folge hier nimmt genau diese Eigenschaft der Serie aufs Korn.
Ja. So, Also, da waren ein paar gute Dinge dabei, aber insgesamt nichts, über was man lange reden muss. Wir haben es jetzt in einer halben Stunde geschafft, diese 8 Folgen abzuhaken. Und wir sind jetzt Anfang von Staffel 4. Und das nächste Mal gehen wir über den Vierteiler, über die Umbara-Tetralogie, die ich als gute Ansätze mit sehr enttäuschendem Finale im Kopf habe. Aber dazu dann das nächste Mal mehr. Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.